Ladies and gentlemen, life on tape from Germany, the one and only Box Podcast.
Hallo und frohes neues 2019 vom Box Podcast Deutschland. Ich bin Robert und heute in kleiner Runde mit dabei der Imano.
Servus.
Ja, das Jahr ist jetzt gut 2 Wochen alt. Wir haben den 14.01., wo wir gerade aufnehmen. Da ist natürlich noch nicht so viel passiert in dem neuen Jahr. Ein Kampf, der auf jeden Fall erwähnenswert ist, war der von Caleb Plant gegen José Uztigui, den Caleb Plant nach 12 Runden gewonnen hat. Wir beide haben den Kampf leider nicht gesehen, aber muss wohl gut hin und her gegangen sein. Beide waren am unten und die beiden haben sich wohl nichts geschenkt. So, jetzt haben wir einen neuen Weltmeister im Supermittelgewicht nach Version der IBF aus den USA. Immanuel, Caleb Plant, ist der dir ein Begriff?
Gehört habe ich ihn schon mal, aber so wirklich wahrgenommen und Kämpfe von ihm gesehen, muss ich ehrlich gestehen, leider nicht.
Okay, also das Supermittelgewicht ist momentan irgendwie, einerseits ist es stark, aber andererseits denkst du auch, es sind aber viele Unbekannte bei.
Definitiv. Also die Gewichtsklasse hat sich auf jeden Fall, finde ich, schon im Gegensatz zu früher extrem verändert. Das Mittelgewicht war ja schon, sagen, vor einigen Jahren noch.
Supermittelgewicht, meinst du?
Supermittelgewicht, genau. Hat sich schon irgendwie ein bisschen, ja, gerade von den Namen her total verändert, ne? Wenn man jetzt so das Supermittelgewicht betrachtet und noch vor einigen Jahren. Und das ist schon Wahnsinn, wie sich das jetzt zusammengesetzt hat. Auf jeden Fall die ganze obere Klasse ist halt, ja, gespickt voller anderen Namen, ne? Es ist wirklich Wahnsinn. Also, das ist
ganz, ja, wer weiß, vielleicht kann Jürgen Brähmer ja doch nochmal angreifen.
Ja, gut. Man weiß bei ihm nie, ne? Also, zuzutrauen ist ihm. Leistung ist auf jeden Fall, Leistungspotenzial ist noch da bei ihm, aber ja,
keine Ahnung. Ja, aber andere, du darfst jetzt nicht vergessen, jetzt sag mal, jetzt, wenn du jetzt hier mit Caleb Plant, einem Boxer von 26 Jahren, gegen den Jürgen Brähmer, der 40 ist und schon ein paar Meilen auf dem Tacho hat, gucken, ja, wünschenswert auch, aber fragt sich halt immer, wo ist da der sportliche Wert oder wie viel sportlicher Wert ist da noch?
Ja, guck, man kann jetzt diesen Caleb Plant auch nicht so wirklich einschätzen. Ne? Ich meine, er hat erst ein paar Kämpfe in seiner Karriere gemacht.
Keine 20. Jetzt,
genau.
Interessant finde ich überhaupt, wenn du mal guckst, weißt du, welchen Kampf ich aber mal gerne sehen würde, so im Supermittelgewicht, der ehemalige Weltmeister der IBF, James DeGale, den würde ich mal gerne gegen Brähmer sehen.
Das wäre auch eine interessante Ansetzung.
Also das könnte ich mir vorstellen, das wäre fast auf Augenhöhe. Oder mit leichten Vorteilen sogar Brähmer.
Ja, ich habe die Kämpfe von DeGale gegen Truax gesehen, wo er als klarer Favorit halt zweimal gegolten hat, gerade im ersten Kampf, ne, wo man, ich glaube, Truax, weiß gar nicht, was für eine Wettquote er hat, ich glaube, irgendwas an die 10. Krasse Außenseiter und dann wurde er total hergeboxt. Das war nach dem harten Kampf gegen Jack, ne?
Das war auch das war ja eine Schlacht gewesen. Also genau, das war einer der besten Kämpfe 2017 gewesen.
Genau. Und da war der DeGale eigentlich auch noch relativ gut in dem Kampf, aber danach, irgendwie nach diesem Jack-Kampf, das Draw endete, war er irgendwie nicht mehr seiner selbst. Auch im zweiten Truax-Kampf nicht gut, war etwas besser, aber auch nicht, also nicht der alte DeGale und weiß ich nicht. Also ich finde, der ist ziemlich durch und ich würde sagen...
Wenn und jetzt kämpft der ja auch noch gegen...
Chris Eubank, ne?
Genau. Mal gucken, wie das so wird.
Also die Tendenz... Ich meine, Eubank ist jetzt auch nichts Weltniveauhaftes so, aber er ist auf jeden Fall...
Er ist aber gut.
Jung, frisch, er ist gut, ja, auf jeden Fall. Und er macht viel in den Kämpfen. Also DeGale, wie gesagt, aus dem Truax-Kampf wird das verlieren, aber... Wie gesagt, ich bin gespannt. Vielleicht sind natürlich auch starke Gegner gewesen. Truax ist jetzt auch nicht so schlecht, wie man vielleicht vorher dachte. Es ist schon kein schlechter Mann. Also, ja, ist schwierig zu sagen. Es waren natürlich auch harte Gegner. Ich meine, klar, DeGale hat auch, wie gesagt, mit Beto Jack natürlich auch einen bärenstarken Mann erwischt. Und Truax vielleicht auch so ein Gegner, der liegt einem vielleicht dann nicht so. Es gibt ja oft manchmal einfach so Styles, wo du denkst, so vor dem Kampf, das hättest du niemals gedacht, dass es so ausgeht, wie es ausgeht. Aber es ist halt oft so, dass der Style vielleicht einfach von dem Boxer nicht gelegen ist.
Ja, so ein Ding zum Beispiel war ja damals Robin Krasnicki gegen Abraham, wo ich ja all-in auf Krasnicki gegangen bin, dass er sagt, der muss den auspucken, ja, und siehe da. Nichts dergleichen war. Das war traumhaft.
Naja. Richtig. Und deswegen, schwierig zu sagen, also De Gale meiner Meinung nach durch, also so tendenziell würde ich sagen, er ist durch nach den Truax-Kämpfen, ne? So, wenn ich die zwei Kämpfe sehe. Aber, wie gesagt, es kann natürlich auch sein, dass ihm einfach nur der Style von dem guten Herrn nicht gelegen ist so, und darauf keine Antwort hat. Das wird man jetzt in dem Jubiläum-Kampf einfach sehen. Ne? Und deswegen freue ich mich auch schon auf diesen Kampf. Ist noch eine gute Ansetzung, gutes englisches Duell, zweier Top-10-Boxer und bin mal gespannt, wer sich da durchsetzt. Ich gehe mal mit Eubank, aber wir schauen mal. Ist eine sehr geile Ansetzung auf jeden Fall auf britischem Boden.
Der größere Kampf, der letzten zwei Wochen fand aber mal, das ist jetzt, kann mich gar nicht erinnern, wann haben wir das letzte Mal über einen Kampf gesprochen, der in Japan stattfand?
Noch nie wahrscheinlich.
Ne? Ich kann mich auch nicht dran erinnern.
Glaube ich nicht, nee.
Jedenfalls, Floyd Mayweather boxte dagegen, ich weiß gar nicht mal mehr, wie er heißt, Takeshin?
Nee,
das war, eine TV-Sendung aus den 90ern.
Irgendwas
Takeshis Castle.
Takeshis Castle, ja.
Ja, wir haben den Kampf auch in dem letzten regulären Podcast vor unserem Jahr auch gar nicht besprochen, weil der ja auch gar nicht bei BoxRec aufgeführt worden ist. Und
ich habe auch nicht in den Medien drüber gelesen eigentlich, ganz wenig.
Nicht? Ja, also ich habe da relativ viel drüber gesehen, wo ich mich auch gefragt habe, meine Güte, aber andererseits, ja gut, jetzt mal ganz ehrlich, wenn du jetzt das Können eines Mayweathers hast und mit Anfang immer noch relativ fit bist und du für 3 Runden 9 Millionen kriegen würdest. Boah, jetzt nehmen wir mal einen, der das nicht machen würde.
Ja, easy macht man das, ne?
Ja, vor allem hat der selber, wenn er irgendwie gesagt, für die mich hassen, weil ich das mache, weil ich das nicht mache und all drum dran. Oder hat einfach mal so 2 Koffer mit Riesenuhren aufgemacht. Ja, aber ich hab das. Ja. Mein 9 Millionen, musst du dir mal vorstellen. So viel verdient mancher Boxer in seiner ganzen Karriere nicht. Und das kriegt er für irgendeinen Schaukampf.
Na, das ist Wahnsinn, ne?
Ja, aber sagen wir so, das war, irgendwas ist an der Nummer faul gewesen, weil so wie der sich bewegt hat, ist das ja nicht mehr Mayweather gewesen. Der war ja langsam gewesen, relativ offen. Hat Mätzchen gemacht, was ein später Mayweather ja nie gemacht hat. Mayweather war ja immer auf Defensive und ordentlich auspendeln. Da war ja null Bewegung drin.
Ja, und ganz plötzlich haut er Leute.
Ja, und jetzt kommt ja auch noch. Der haut einen Anfang 40 Mayweather, haut einen Anfang 20 Kickboxer weg.
Ja, genau.
Mayweather haut niemanden weg.
Nö.
Ja, gut, das Ding jetzt hier gegen Conor O'Brien? Nee.
Conor McGregor, ne?
Conor McGregor. Ja, O'Brien, McGregor, so heißen sie doch alle. Die <Irre. lacht> das war ja auch ein TKO, weil der einfach platt war, aber dass der den 3-mal zu Boden schlägt, wo ich mir denke, ey, ein Kickboxer?
Ja.
Ich meine, die meisten Kickboxer, die im Boxen sind, die bringen meistens nicht so diese technische Finesse mit, sind meist hüftsteif und sehr limitiert in ihren Schlägen. Aber die vertragen ja was.
Meistens. Richtig.
So, und wenn das jetzt, ich kenne mich jetzt im Kickboxen nicht so aus, muss ich dazu auch noch sagen. Also, alle, die jetzt sagen, ja, Moment, was erzählt der da? Dann korrigiert mich bitte, aber seid doch mal ehrlich, wenn das jetzt ein Weltmeister, ein Star im Kickboxen ist, und dann wird der von einem Anfang 40-Boxer 3-mal niedergeschlagen, Handtuch fliegt und der fängt an zu heulen. Also, irgendwas stimmt da nicht.
Gehe ich auch von aus. Wie gesagt, Mayweather hat ja seit 2012 niemanden mehr ausgenockt. Ne? Das letzte war gegen Victor Ortiz und das war wo? Der
das war 2010. Offen,
das war ja, ne, 11 sogar, ja. Genau, wo er offen stand, der Ortiz, und zum Ringrichter geguckt hat. Ne?
Nee, und ihm eigentlich nur die Faust so hinhalten wollte zum, okay, wir machen weiter.
Ja, genau, also kann man das eigentlich nicht werten. Und dann wäre der letzte TKO dann sogar im Jahre 2007 gegen Ricky Hatton. Und das ist dann einfach mal über ein Jahrzehnt her. Und dann will
also das ist schon irgendwie komisch, ne?
Dass dann plötzlich Mayweather, genau, mit 41 dann plötzlich genau jemanden dann mit und dann auch die Hände, die wo der von runterging, also sorry, da bleib ich wahrscheinlich stehen. Nee, also wie gesagt, für mich, na klar, Schaukampf sowieso, wie der Name halt schon sagt, Schaukampf, ne? Also ich denke da, Mayweather ist auch so ein Typ, der sich Bedingungen natürlich immer nimmt wie gemalt. Ne? Das war seine ganze Karriere schon so. Er hat die Leute immer zum richtigen Zeitpunkt auch geboxt oft. Oder Leute auch nicht geboxt, die hätte vielleicht boxen können, die im guten Alter waren. Da hat er dann lieber irgendwelche Opas geboxt, wie damals die Kottos oder was weiß ich dann in einer anderen Gewichtsklasse oder kämpft dann gegen Mosley, der schon 40 war und ich weiß nicht. Also das sind halt immer sehr, sehr schöne Kämpfchen gewesen, so die er
Oder
gemacht
ein
hat.
Alvarez, der noch nicht auf der Höhe war.
Genau, der dann noch ein Kind war, ne, richtig. Und wie gesagt, in manchen in unterschiedlichen Gewichtsklassen halt, ja, wo Leute gar nicht, der dann irgendwie ins Catchweight gezogen hat und sowas. Also immer sehr, sehr seine Bedingungen halt, ne? Und auch gegen McGregor, dann natürlich nicht im Käfig, sondern im Boxring. Und dann jetzt halt, ja, einen Schaukampf macht und möglicherweise hat er dem zugestimmt und gesagt, ja gut, ich mache den, aber nur, wenn ich den in der ersten Runde halt ausnocken darf. Kann sein. Kann ich mir bei Mayweather vorstellen. Ich bin natürlich auch nicht Mayweather-Fan, aber wenn man seine Karriere so verfolgt hat über die Jahre, dann würde ich das nicht ausschließen, dass er vielleicht nur zustimmt und gesagt hat, na gut, okay, ich mache den Deal mit euch, kriegt so und so viel Geld, aber ich will den vorzeitig gewinnen. So um halt für sich selbst auch so ein bisschen, ne, wieder, oder vielleicht noch ein bisschen, ja, Image dazu zu sammeln. Liest sich ja ganz gut, wenn man dann mal wieder zurückkommt kurz und wie man in der ersten Runde schlägt. Und der Kickboxer hat da vielleicht 1 Million für bekommen, ne, dass er sich da
Ich
halt
glaube, der hat
dann,
ein bisschen mehr gekriegt.
oder vielleicht sogar ein
Aber ich
bisschen
meine,
mehr.
andererseits, 1 Million haben oder nicht, ist ja auch nicht schlecht.
Ich meine einfach nur, um sich abzulegen nochmal zusätzlich, weißt du, ist ja für ihn nicht schön. Aber ich sag mal so, angenommen, du würdest jetzt, du müsstest irgendeinen Kampf machen gegen irgendjemanden, wo du vielleicht denkst, du könntest ihn sogar gewinnen und dann sagt, würdest 50.000 dafür kriegen. Dann kommt ein paar Wochen vor dem Kampf einer an und sagt, pass auf, du kriegst 1 Million dafür, aber du legst dich hin in den ersten. Machst du das? Machst du das nicht, wenn du.
Wahrscheinlich. Die Frage ist halt eher, ist es eigentlich meine Kampf. Sagen wir mal so, wenn ich jetzt ein. Ich bin jetzt professioneller Ringer.
Ja.
Trete in der Bundesliga an als Ringer. So, und jetzt kommt dann jemand und sagt, ich mache einen MMA-Kampf. Ja, gut, dann gehe ich da hin und werde höchstwahrscheinlich verlieren, weil ich ja Ringer bin und nicht Mixed Martial Arts Kämpfer, wo zwar Ring auch irgendwie drin vorkommt, aber nicht das Hauptmaß ist. Dann verliere ich den Kampf. So. Aber mein Kampfrekord als Ringer ist ja dadurch nicht beschmutzt. Ich
Richtig.
bin, sag mal, ich kann jetzt immer noch ungeschlagen sein als Ringer, dann ist der ja immer, bin ich ja immer noch ungeschlagen als Ringer, aber im MMA bin ich halt 0 zu 1.
Richtig.
Aber mit Ringen verdiene ich mein Hauptgeld. Wahrscheinlich kann man das bei dem Japaner auch so sehen, der ist Kickboxer. Gut, dann hat er halt jetzt seinen Boxkampf verloren. Andererseits, streng genommen, hat er ja auch noch nicht mal dadurch einen Rekord, weil
Er
der
steht
Typ
ja
ist ja
nicht im
nicht mal,
Boxsack drin,
der ist ja noch nicht
also
mal bei Boxrec gelistet, also von daher.
völlig egal eigentlich, ja.
Naja, eine Phrase, die wir oft benutzen hier im Podcast: Die Antwort auf alle Fragen ist meistens Geld.
So sieht es nämlich aus. Ja, gehe
Gehen
ich
wir,
davon aus,
sonst gehen wir
aber.
mal jetzt aber mal auf wirklich sportliche Dinge, gehen wir in die Vorschau rein. Nächste Woche oder beziehungsweise diese Woche, am Freitag, den 18. Januar, da gibt es eine ganz nette Card. In Verona, Bundesstaat New York, da kämpft Brian Jennings gegen Oscar Rivas um den IBF International Heavyweight Title und noch irgendeinen NABO-Titel. Ist an sich eine ganz nette Veranstaltung, kann man. Wenn man irgendwie die Möglichkeit hat, könnte man sich das mal angucken. Auf der Undercard kämpfen unter anderem auch Shakur Stevenson, Carlos Adames, Jason Sosa. Also halbwegs bekannte Namen. Ist an sich nicht schlecht. Ich denke mal, Jennings sollte das machen. Ist ja auch nur ein Zwei-Sterne-Kampf, wobei Rivas ungeschlagen ist. Allerdings, mal kurz gucken. Ist er bei Boxrec auf 37?
Interessant, auf jeden Fall.
Ganz uninteressant ist es
Er hat
nicht.
auch zwei relativ gute Leute schon geschlagen, beziehungsweise mit Jumont sogar drei, wenn man das noch sieht. So Durchschnittsleute, diesen Hibo und dann Maldando, auch ein 26-0-Mann. Ich schlage den natürlich jetzt auch, ja, also natürlich sogar 26-0 hatte mit 25 KOs, muss man sagen. Aber ja gut, die Gegner, die er geschlagen hat, waren natürlich auch schlecht. Aber ich sag mal so, es ist zumindest jemand, der keinen negativen Rekord hatte. Ne? Es sind keine 0 zu 16 Leute, die der Rivas geschlagen hat. Es sind solide, durchschnittliche Leute, die muss man erstmal schlagen. Hat er fast alle KO geschlagen.
Und Jennings hat schon auch ein paar größere Kämpfe auf dem Tacho. Von daher
Absolut. Und Jennings nur mit Niederlagen gegen Ortiz und Klitschko. Ne? Sonst alles gewonnen. Von daher. Das ist ein
Ja,
starker
gucken wir
Mann.
mal. Das
Sollte
könnte.
Jennings machen, aber es ist interessant. Wer weiß, wie gut der Rivas ist? Man weiß es nicht, deswegen
Eben.
interessant.
Wir haben ihn selbst nicht
Könnte.
gesehen, aber naja,
Richtig.
ein Kolumbianer, die haben meistens auch Mumm. Aber gut, danach darf man nicht gehen. Die andere interessante Card ist an dem gleichen Tag, am 18. Im Madison Square Garden Theater in New York dort kämpfen. Also die Karte hat es eigentlich ganz in gut in sich. Ist eine Matchroom-Veranstaltung von Eddie Hearn, wo unter anderem Chris Algieri boxen gegen Daniel Gonzalez, Jerry Miller gegen einen noch nicht bekannten Boxer. Also Miller muss anscheinend noch ein bisschen beschäftigt werden. Jorge Linares boxt auch. Und der Hauptkampf ist Demetrius Andrade gegen Artur Akavov um den WBO-Titel im Mittelgewicht. An sich eine nicht schlechte Ansetzung. Andererseits denke ich mir, warum ein Boxer wie Akavov, der bei Boxrec auf Platz 31 ist, um den WBO-Titel? Wie hat der das bitte geschafft? Aber wahrscheinlich wieder Geld.
So sieht's aus.
Meinen Augen ist das jetzt kein wirklich guter Anwärter für Weltmeisterschaftskampf. Gut, er hat vor zwei Jahren gegen Billy Joe Saunders geboxt und hat da per UD verloren.
Ja, heißt, ist nicht schlecht, aber das ist
halt. Das so war es auch schon. Also, na. Also ich denke mal, ich meine, Andrade ist schon ein Typ, der für niemanden leicht ist. Aber da brauche ich, glaube ich, da gehe ich auch all in auf Andrade.
Das war eng gegen Saunders damals. Ich habe den Kampf, den habe ich gesehen, sogar live. Das war ganz eng. Er hat das sogar, das war in England damals. War Akavov halt Außenseiter, so, ne, ganz klar. Aber das war ein Ding, das hättest du. Also, wenn du ganz böse bist, kannst du Akavov sogar geben. Es war sau eng. Es hat auch damals, glaube ich, irgendwie ganz knapp 113 oder 15 oder so war das Urteil, glaube ich, zu dreimal oder so für Saunders. Das
kann sein, das weiß ich jetzt nicht
mehr. Also, er ist unbequem auf jeden Fall. Und Andrade ist natürlich stark auf jeden Fall.
Ja, aber Andrade würde ich jetzt skilltechnisch schon einen Ticken. Ja, nicht Ticken besser, aber anders einschätzen als in Saunders. Und Saunders kommt ja vor allem über seinen unangenehmen Bewegungsstil.
Ja, das ist richtig. Da kam der Akavov ganz gut mit zurecht. Ja, es ist schwierig. Nee. Es ist, wie gesagt, jetzt kein schlechter Mann, Akavov, aber ja, Andrade sollte es nach Punkte gewinnen. Ne? Klar, es hat auch eine 15er Quote der Akavov, die ich aber links ein bisschen zu hoch finde. Also 15, das sehe ich nicht. Es hätte eine 6, eine 7 geben. Aber eine 15 ist schon krass. Also man könnte das mal aus Spaß spielen. Also schlecht ist ja nicht, aber ja, in der Regel sollte Andrade das nach Punkte gewinnen.
Die größte Veranstaltung allerdings dieses Wochenendes ist am 19. Januar im MGM Grand in Las Vegas. Dort kämpfen auf der Undercard unter anderem Badou Jack gegen Marcus Brown um den vakanten WBC Silverlight Heavyweight Titel. Marcus Brown 22-0, auch kein schlechter Mann. Top 10 Boxer, also das gegen Badou Jack stelle ich mir eigentlich ganz interessant vor.
Ja, sehr geile Ansetzung, auf jeden Fall. Marcus Brown halt Amerikaner, im guten Boxalter, ich glaube knapp unter 30.
Der ist 28, genau.
Er hat noch nicht die Riesenleute geboxt, aber er hat solide Jungs geschlagen, sage ich mal. In den letzten 4-5 Kämpfen, glaube ich, zwei Ungeschlagene dabei, die ganz okay waren. Natürlich jetzt keine Top-5-Leute, die er besiegt hat, aber solide Leute und die hat er eindrucksvoll geschlagen. Einige nach Punkte, klar nach Punkten, einige dann auch früh durch KO als jemand, der geht am Anfang relativ mit gutem Druck in den Kampf. In den ersten, zweiten Runden testet er den Gegner halt an. So kann er den früh ausknocken, wenn er merkt, so nö, das reicht dafür nicht, dann versucht das eher so ein bisschen dann das Tempo rauszunehmen, forciert sich eher so das Boxerische und Punkte dann scored. Interessanter Mann auf jeden Fall. Ich denke, gegen Badou Jack muss er da schon noch ein bisschen dann zulegen, weil man sieht ja auch im Rekord, da hat er gegen einen Herrn Radivoje Kalacik geboxt auf 8 Runden und den konnte er nur mit viel, viel Glück und Wohlwollen der Punktrichter nach Punkte dann gewinnen. Wahrscheinlich dann der Heimvorteil dann gewesen, der ihn da geschützt hat. Ansonsten, ja, wie gesagt, ist ein interessanter Mann auf jeden Fall, der Brown. Allerdings, das sollte schon Jack machen. Also, er ist der erfahrenere Mann und er hat jetzt auch noch keine Anzeichen irgendwie in seinen letzten Kämpfen gezeigt, dass er irgendwo abgebaut hat. Er hatte zwei ganz, ganz enge Kämpfe halt gegen Dichrell und gegen Stevenson, aber gut, das sind natürlich auch zwei absolute Weltklasse-Leute gewesen, gegen die er geboxt hat. Die Gael damals noch in gutem Shape, ganz enger Kampf gegen Stevenson, der auch natürlich immer noch im Zeitpunkt hier 2018 da sehr gut drauf war und ganz enges Ding. Also der ist
ja,
gut
aber
drauf,
streng genommen macht Jack ja eigentlich immer irgendwie enge Kämpfe.
Ja, das stimmt schon,
Das
ja.
Ding gegen Groves war eng,
Groves,
das
erstmal
Ding gegen
Gabrielle.
Dyrell war eng.
Aber es ist natürlich auch absolute
Lucian Wood
Top-Fighter,
ist eine Disqualifikation ja gewesen.
ne? Was auch eng war, weil ich ein Draw.
Eindeutig war richtig eigentlich in letzter Zeit, also in den letzten Jahren eigentlich nur das gegen Cleverly.
Genau, aber man muss natürlich auch sagen, Groves, zum damaligen Zeitpunkt glaube ich Top 3 in der Gewichtsklasse. Bute, ja
Ist
gut,
ja
Bute
streng
war ein
genommen
bisschen
immer
raus.
noch.
Ja, natürlich, klar. Ja, war ein bisschen wegen der Schulter vielleicht, wer weiß nicht, wie auskuriert er war halt in dem Kampf jetzt da, der Dyrell, ne? Der Groves hatte sich ja im Halbfinale dann die Schulter verletzt und wer weiß, wie fit er war, ne? Das weiß man auch nicht in dem Kampf da gegen Smith. Ja. Natürlich, aber das sind natürlich auch alles tolle Boxer gewesen. Stevenson was weiß ich, was er alles geboxt hat. Dyrell, das sind ja auch Top-Leute, deswegen, das sind die jetzt nicht eindrucksvoll. Vielleicht 120, 108 Schlägs, sollte auch klar sein. Jack kommt ja auch nicht über seine KO-Power. Er ist ein Punkteboxer und solche Leute eindrucksvoll nach Punkten zu besiegen. Und klar, ist natürlich ganz schwierig. Man sollte das sehr positiv sehen, dass er sich gegen absolute Weltklasse-Leute wirklich immer sehr gut schlägt und die Dinger ganz knapp hält. Und die in der Regel nie verlieren, ne, diese Kämpfe. Nur einmal verloren gegen Derek Edwards, gegen einen schwächeren Mann in der ersten Runde. Das ist eigentlich ganz, ganz lustig. Ne? Gegen so einen verliert er in der ersten Runde durch TKO, aber gegen absolute
Bietet, geht
Weltklasse-Leute.
der auf Augenhöhe mit, ja.
Ja, das ist schon sehr bezeichnend. Aber deswegen heißt es ein bisschen Wundertüte auch der Jack, aber ja, Marcus Brown ist halt, wie gesagt, noch eher untested so. Und gut, in dem Kampf kann er zeigen, dass er vielleicht auch jemand ist, der sich mit seinen Gegnern, mit seiner Gegnerschaft steigert. Ne? Deswegen ist es ein interessantes Duell. Immer 22-0, er ist zu 0, er hat relativ.
Es ist schön, dass du das sagst mit steigert. Da kommen wir mal gleich mit jemand anders noch zu sprechen, mit wegen Steigerung.
Also ich tippe mal Jack nach Punkte. Auch wieder nicht ganz so eindeutig, das macht er ja nie. Ne? Also ich denke, also vielleicht 116, 112, 115, 113, so ganz knapp, aber ich
Der ist jetzt
denke,
auch nicht
Jack.
verwundert, wenn Brown es machen würde.
Nein, bei Jack weiß man nie. Ne? Es ist immer eng und wer weiß, was passiert. Und Marcus Brown
Wie
mit nur
tippst du denn in den
0-Rekord ist
Hauptkampf?
eng.
Manny Pacquiao gegen Adrian Broner.
Ja, das
Opa-Duell.
ist für mich ein absolutes Mismatch. Da habe ich mir letztens mit dem Kumpel drüber geredet. Ich weiß nicht, dieses Duell ist, also wenn der Pac-Man nicht ganz fertig ist, wenn er nicht irgendwie über Nacht total in den Sarg gefallen ist, dann boxt er den Broner dumm und dusselig. Also er hat null, also überhaupt keine Chance, finde ich der Broner absolut chancenlos. Mismatch hoch 3, wenn der Pac-Man noch einigermaßen in Shape ist. 120, 108 für Pac-Man. Ich glaube nicht, dass der Broner überhaupt eine Runde gewinnt. Die Geschwindigkeit, die Pac-Man hat, der Broner ist total überfordert, wird damit sein. Er ist ja sowieso relativ passiv in den Kämpfen meistens, versucht da viel mit der, steht da mit der Deckung und versucht irgendwie, ja, weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Also, er ist halt überhaupt nicht aktiv genug. Und selbst wenn er aktiv wird, dann wird er abgekontert in dem Kampf. Wenn er es mal versuchen sollte, dann wird Pac-Man seine Konter ansetzen und das wird dem Broner gar nicht schmecken. Dann wird er wieder passiv werden. Und Pac-Man wird draußen bleiben aus dem Kampf hauptsächlich. Und ja, ich weiß nicht, wie will dein Broner diesen Kampf gewinnen? Also durch K.O. absolut unmöglich eigentlich, weil er zu passiv ist und Pac-Man zu schnell ist, ja. Und auf der anderen Seite Pac-Man einfach auch in der Offensive zu flink und schlägt viel mehr als Broner. Viel mehr Treffer landen und so, dass er die Runden halt auch kaum gewinnen kann. Der Broner, also ich sehe da überhaupt kaum eine Möglichkeit für einen guten Adrian da irgendwie zu gewinnen. Ich denke, ein ganz klarer Punktsieg. 120, 108 bis vielleicht maximal 118, 110. Vielleicht kann der Broner irgendwie, wenn der Pac-Man vielleicht doch nicht mehr bei 100% ist, mal ein, zwei Ründchen gewinnen. Aber das ist ein ganz schlimmes Duell für Broner. Ich denke, er wird da ziemlich, ja, ziemlich geschoolt in dem Kampf, sofern denn Pac-Man noch einigermaßen Saft hat.
Ja,
Was sagst
aber
du?
andererseits, das, ja, ich gehe prinzipiell gehe ich da voll und ganz mit dir. Aber du darfst auch nicht
Ja.
vergessen, Pacquiao ist alt, hat fast 70 Kämpfe auf dem Buckel, beziehungsweise der Kampf gegen Broner wird der 70. Kampf sein.
Deswegen sage ich ja, falls er noch. Ne?
Also
Das ist
ganz
halt.
so, abwegig ist die Nummer jetzt nicht, aber andererseits, es ist Adrian Broner, andererseits, ja. Ich will ihm nicht Unrecht tun, aber also es sollte eigentlich Pacquiao machen, aber du darfst halt auch immer nicht vergessen, Pacquiao ist alt.
Das ist die Sache. Und deswegen,
Der
das
ist
macht, das ist
alt.
das Einzige,
Er
was
ist
den
alt. Er
Kampf
könnte jetzt auch
interessant
nur sich
macht.
verletzen.
Ja, klar. Das macht den Kampf halt dann
Ist
noch
ja genau
halbwegs
wie
interessant.
hier David Haye gegen. Ach, wie heißt der Bomber denn nochmal?
Ah, unseren englischen Ja, mein Namensgedächtnis, da habe ich eine
Tony Bellew, Daniel, Tony Bellew.
schlechte
So,
Ansprechpartner, wenn ich
im Endeffekt musst du daraus, kannst das eh, ja, ist jetzt ein harter Quervergleich, aber Hay ist der bessere Boxer, eigentlich sogar der fittere, in allen Belangen besser. Was ist, wenn er sich verletzt? Aber er war halt auch älter und verbrauchter. Was ist, wenn er sich verletzt? Dann geht das alles nach hinten los.
Ja, irgendwann ist dann der Zeiger mal überschritten, ne? Und
Ja,
das
was
hat
heißt,
bei.
irgendwann ist der Zeiger überschritten? Was heißt denn überschritten? Pacquiao hat schon 7 Niederlagen.
Ja, gut. Muss man natürlich dazu sagen, eine war gegen Mayweather nach Punkte und die andere war gegen Jeff Horn, das war Beschiss. Also, man kann eigentlich sagen, er hat nur
Ja,
einen Kampf in
hat er
den
immer noch fünf
letzten 5
Niederlagen.
Jahren. Ja,
Und
gut.
zwei.
Die sind aber auch schon lange her, ne? Muss man ja sagen. Das war ja Marquez 2012, da war er noch eigentlich in einem guten Alter. Das war 6 Jahre her, das war 34. Da kann man schon noch boxen.
Ja, aber
Und.
du hast halt nicht vergessen, wie viele Kämpfe hat der schon. Das ist,
Ja.
hinterlässt ja auch alle Spuren.
Ja, ich denke, also ich werde ihn halt an den letzten 2 Kämpfen, so gegen Horn, finde ich gut. Da finde ich nicht schlecht aus, aber gut, es war natürlich schon enger, als man es hätte sich vielleicht vorstellen müssen. Gegen Matisse sah er wieder sehr gut aus, aber Matisse ist natürlich auch irgendwie ziemlich im Arsch. Ist schwierig,
Ziemlich
ja.
Arsch.
Ja,
Ja, aber im
also.
Prinzip gehe ich aber mit dir. Ich denke auch,
Er
dass
sollte.
Pacquiao das Mann. Aber wie gesagt,
So, er ist halt
ich trau
nicht
dem
so.
Braten noch nicht so ganz. Da könnte auch eine Überraschung drin stecken.
Na, ich werde ihn auf jeden Fall gucken. Also. Klar, bei solchen Kämpfern, die eben alt sind, kann jeder Kampf irgendwann der entscheidende sein, wo es dann wirklich dann hinüber ist, so, ne?
Ja,
Und
gut, ist ja schon eigentlich mal zurückgetreten und ist dann wieder gekommen. Eigentlich wollte er
genau.
doch nur irgendwie hier, was war das, Senator oder Gouverneur? Nee, Senator war das, auf den Philippinen sein und dann hat man mal festgestellt, oh, das bringt ja gar nicht so viel Geld wie Multimillionen-Dollar-Boxkämpfe.
Ja, so ist es. Ja, aber gut, man muss halt sehen, der Broner ist halt so schlecht, dass. Sorry, er ist halt nur wirklich schlecht. Also, es ist einfach so. Er hat noch nie irgendeinen großen Kampf gewonnen in seiner Karriere. Er hat niemanden geschlagen. Er hat gegen Malignaggi eine SD ist vielleicht der größte Sieg, wenn man böse ist. Es ist ja nun mal einfach so. Gegen Maidana wurde er dumm und dusselig geschlagen. Ja, ist schön, dass er auf den Beinen geblieben ist, dass er es über die 12 Runden wenigstens geschafft hat. Ehre an ihn. Das hat er wirklich, so viel wie er da genommen hat. Das muss man ihm ja zugute halten, aber. Wen hat er denn besiegt? John Molina Jr. hat er geschlagen, ja. Und verloren gegen Porter, wie der Clown deutlich keine Chance gehabt. Ja, und dann kamen 3 Aufbaugegner und dann hat er gegen Adrian Granados ein Split Decision geschenkt gekriegt, wo er eigentlich verloren hat. Ja, dann hat er gegen Micky Garcia keine Runde gewonnen. Und gegen Jesse Vargas hat er mit Ach und Krach ein Draw geboxt und es ist einfach, er ist einfach schlecht. Also ich glaube auch, wenn Pac-Man 40% noch hat von dem, was er gegen Matisse gezeigt hat, wird das nach Punkten reichen.
Ich bin auf
Also
jeden Fall gespannt.
es wird auf jeden Fall lustig und ich hoffe, dass Pac-Man das Ding noch gewinnen kann. Ich würde ihm das gönnen. Ist schon so ein Veteran irgendwie, den man immer noch, keine Ahnung, gerne sieht. So, ich finde ihn ganz lustig, den Kerl. Und hoffe, dass er das Ding auch gewinnt. Ich denke, ja, nach Punkten. Ich tippe trotzdem klarer Punktsieg. 118, 110, 100, 119, 111, 120, 108. Das sind die 3 Scorecards am Ende, sage ich.
Wo wir jetzt gerade bei Bubble Jack und Marcus Brown um das Thema Leistungssteigerung in den Gegnern waren, kommen wir mal zum nächsten Kampf am Samstag, den 26. in der UFGA-Halle in Karlsruhe in Baden-Württemberg. Da kämpft Vincent Feigenbusch gegen Przemyslaw Opalach um den vakanten GBU World Super Middleweight Title. Das ist mal ein Kaliber, oder?
Vincent Feigenwurz, ja, gegen Pritsch. Ich kann den Namen gar nicht aussprechen. Przemyslaw Opalach, so ist es, glaube ich, richtig. Ja, unser guter Pole. Ja, ist ein
Tut mir
Kaliber.
leid, mein Polnisch ist leider nicht so gut.
Ja, weiß ich nicht. Den Gegner ist schwierig einzuschätzen. Hat halt bei Boxrec mal geschaut. Hat
Bei
fast nur rote
Boxrec
Leute geboxt.
ist das übrigens ein Sternekampf und er ist auf Platz 91 und hat da auch schon 2 Niederlagen.
Ja, und er hat gegen einen Eberto Medina verloren, der 5 Siege und 7 Niederlagen hat. Ja, da weiß man halt dann auch schon in etwa Bescheid,
Wobei das
was da
sieben,
so
sechs
kommt.
Jahre her ist. Also da hat sich
Ja,
auch
gut, er
vieles
hat sich
getan.
natürlich auch gesteigert. Danach hat er, glaube ich,
Natürlich, gut,
16
er hat
Mal in Folge
natürlich auch
gewonnen.
einmal gegen den Ajetovic natürlich verloren,
Ja, gut, gegen
der
den kann man natürlich
22-8
übertreten.
waren.
Ja, hat aber auch ein paar Runden gewonnen. Also, er hat ja auch gezeigt, dass er schon Klasse hat. Aber. Ja, was soll man dazu sagen, ne? Ja, also
Ja, gut
Feigenbutz.
acht, gut 29 Kämpfe, kein großer Name dabei.
Ich sag dir eines, mich würde das auch nicht wundern, wenn der Feigenbutz da K.O. geht. Weil er einfach schlecht ist. Es ist einfach so.
Und, weil er keine Deckung hat, meinst du?
Ja, ja. Und wie gesagt, der Pole kann zumindest ein bisschen hauen. Also er ist anscheinend
laut
zumindest...
Laut den Zahlen, aber du weißt, genau. Halt, muss also immer sagen, wen haust du K.O.?
Ja, klar. Das ist natürlich, die Gegner sind ja sehr überschaubar gewesen. Aber ich sag mal so, wenn er so zumindest, ne, es, er könnte ja jetzt auch einen Rekord haben mit 27 Siegen und 12 K.O.s, auch gegen solche Leute. Wenn du gar nichts in den Fäusten hast, dann lässt du auch solche stehen. Also ein bisschen kloppen kann der. Und ich sag mal so, wenn der so offen ist, der, wie der Feigenbutz, der hat nur ein bisschen was in den Fäusten, dann kann das auch passieren. Also unwahrscheinlich, so ganz ausgeschlossen ist das nicht, aber ja, normalerweise müsste der Feigenbutz das nicht. Ich weiß nicht, wie viel ist das angesetzt, wie viele Runden, es sind 12 Runden. Ja, ja. Müsste vorzeitig eigentlich schon an den Feigenbutz gehen, aber wie gesagt, bei ihm weiß man nie und auch wenn der Gegner nur ein bisschen Strom hat.
Aber ich gebe ganz offen zu, ich möchte jetzt eigentlich auch ehrlich gesagt gar nicht weiter über den reden.
Ey, ist auch
völliger Quatsch. Wir haben ihn jetzt auch nur erwähnt, weil es A, den Kampf gibt und weil es ein deutscher Kampf ist, aber eigentlich will ich nicht über den reden.
Und ein typischer Kampf, ne, für Feigenbutz halt immer ja, wieder. Das, solche das, Gegner,
weil die genau neben wissen. Den Namen Alvarez in den Mund und boxen dann gegen Opalach.
Ja, ist wie so,
da gesagt, kann mir jetzt keiner vorwerfen, ich würde jetzt hier irgendwie über das deutsche Boxen abhaten. Ganz ehrlich, wenn ich auf so einem Niveau boxe, also mal ganz einfach, ich bin 1,83 Meter und ich wiege über 100 Kilo. So, das heißt, ich wäre ein Schwergewichtler. So, wenn ich jetzt nur, sagen wir mal, ich wäre jetzt jemand so auf dem Niveau von Jakob Saglam. So, da boxe ich halt gegen Taxifahrer. Aber ich würde im Leben nicht den Namen Anthony Joshua in den Mund nehmen.
Mm. Ja, sollte man nicht tun, ne?
So, wenn ich jetzt macht, aber jetzt, wenn ich jetzt aber einen Brian Jennings schlagen würde, dann könnte man mal über so Sachen ein Gedankenspiel machen in Form von freiwillige Titelverteidigung und das Geld nehme ich dann mit. Wenn ich jetzt aber überraschenderweise Jerry Miller ausnocken würde, dann könnte ich sagen, okay, pass auf. Wir beide 50-50, der Gewinner, und am Ende heißt es, der Gewinner kriegt alles. So, dann könnte ich das mal entsprechend aufreißen. Aber wenn ich jetzt nur gegen Taxifahrer boxe, dann hat man nicht über Alvarez oder sonstige Boxer zu sprechen.
Ja, ist richtig. Sehe ich auch so, von daher. Aber gut, man weiß ja, wie gesagt, bei Feigenbutz auch, spätestens nach seinen zwei Niederlagen, wo er steht. Und das hat man jetzt auch dann in dem Kampf gesehen, wo er letztens, ich weiß jetzt wieder den Namen gar nicht mehr von dem Gegner, es war ein Südafrikaner auf jeden Fall.
Ach, das war doch Rino Liebenberg.
Liebenberg, ja genau, richtig. Jetzt habe ich es auch nachgeguckt, schnell noch. Da hätte er das Ding ja, wie gesagt, lass das mal zwei Runden weiterlaufen, der war stehen K.O. Und da haben sie dann wegen einem Cut auf der Stirn, der nicht mal irgendwie ansatzweise gefährlich war, dann abgebrochen. Der Liebenberg war klar besser und hat dann nach Punkte...
Eigentlich ja, das hat ja, das Runde hat ja auch Rocky Gianni damals noch, als er noch lebte und Kommentator war, gesagt, weil wegen so einem Quatsch bricht man nicht ab.
Ist er richtig aus sich rausgegangen, war richtig aggressiv daher. Er ist richtig böse geworden, wie man die Gegner mal bescheißen kann und so auf so Veranstaltungen. Ist lächerlich und sowas, weiß ich noch, die Worte von ihm, ja. Ja, wie gesagt, der Liebenberg ist natürlich ist ein solider Mann, ist halt ein Top, was weiß ich, 20, Top 25 Boxer vielleicht so, ne?
Ja, komm bitte, Top, also Da hebst du den jetzt aber auf, dann müsstest du ja den Dekarolis auch in die Kategorie reinsetzen. Der Dekarolis ist ein solider Mann, das ist ein Gatekeeper, aber kein Top-20-Typ.
Ja, Liebenberg ist, du musst mal, die Sache ist halt die, zwischen Karolis und Liebenberg, die unterscheiden sich in der Hinsicht, dass der Liebenberg gegen gute, sehr gute Leute boxt, aber die Kämpfe jedes Mal in Split Decision nicht bekommen hat. Und teilweise
oder, auch oder Judy, ach, du meinst zum Beispiel auch wie das Ding hier gegen Kölling.
Oder
Skoglund.
Ganz, ganz enge Dinge halt. Er hat halt nie irgendwo richtig hoch verloren. Selbst das Ding gegen diesen Aleda Alvarez, wo er nach 7 Runden dann TKO rausgenommen wurde, da war nach Punkten nicht schlechter. Dann hast du gegen Usthuis.
Ja, ich würde ihn, stellen als De Carolis. Das stimmt, zumal ja De Carolis auch schon deutlich älter und abgehangener ist. Aber
ist nicht,
Top
ist
20 nicht. Würde ich ihn jetzt nicht setzen.
Ja, es ist halt.
Ist natürlich eine Geschmack.
Schlecht ist er nicht. Ne? Aber das reicht halt schon, wenn einer nicht schlecht ist, um Feigenbutz halt zu töten. So, ne? Und ja, Deswegen, die wissen das auch. Und deswegen haben sie jetzt nach Liebenberg dann auch das Rematch nicht gemacht, was ja eigentlich ausgemacht war, mehr oder weniger so. Ne? Da war man sich ja fast einig, dass sowas ein Rematch braucht, weil wenn ein Gegner besser ist und der wird dann wegen einer Verletzung rausgenommen, die ja überhaupt nicht ansatzweise irgendwie gefährlich war und er war nach Punkten im Führen und Feigenbutz war halt, ja, mehr oder weniger stehend K.O., muss man ein Rematch machen. Dass man das nicht macht, weiß man halt, warum man es nicht macht und dass man da jetzt Gegner boxt, dann wieder auf dem Niveau jenseits der Top 50. Ja, da weiß man dann halt auch, gut, wir müssen das so machen, weil ansonsten laufen wir Gefahr, wieder zu verlieren. Man möchte halt irgendwie gucken, dass man den Feigenbutz irgendwie
noch ein bisschen melkt.
melkt und genau, vielleicht
Ja, du kannst mit, weil die
irgendwie an den
Sache ist ja
Titel
die,
kommt. Ne?
du kannst, ja, was heißt Titel, ne?
Dann Vakanten
Du kannst
vielleicht oder,
du
ne?
kannst den nicht, ja noch nicht mal einem Vakanten, du kannst den nicht in diese Sphäre reinbringen.
Man hat es versucht, ja, mit den Liebenberg, als man gerade noch
Du darfst ja nicht,
rausgekommen
du darfst ja nicht, du darfst ja nicht vergessen, er ist Sauerland jetzt. Das ist ein Kleinstpromoter. Die veranstalten
war.
auf Sport 1. Da kommen wenig Gelder rein, die können nichts Großes reißen. Die noch bei der ARD und bei Sat.1, da flossen größere Gelder, da konnte man mal auch bessere, ich sag mal, Verbandsarbeit leisten mit, pass mal auf, wir machen jetzt, wir würden den gern in die Liste reinbringen oder wir haben jetzt den, möchten den zum Weltmeister machen. Setz doch mal den und den in die Rangliste rein, damit wir dann irgendwie da einen Titelkampf draus machen können. So, wie willst du das denn jetzt mit der mit ein bisschen Knete, was da von Sport 1 kommt, machen?
Naja, ist richtig.
So. Du musst auch, sag mal, auch mit den TV, da musstest du eine gewisse Qualität natürlich mitbringen. Also, du hattest ja Leute mit Hook, die irgendwelche Qualitäten hatten.
Ja,
Gewisse
richtig.
Schlagkraft oder, sag mal, ein gewisses Kinn mit Mumm, aber halt nicht die boxerische Finesse. Oder du hattest halt jemanden, der nicht so die gute Kondition hat, aber eine super boxerische Qualität mit Hernandez. Oder du hast halt jemanden mit null Schlagkraft, aber an sich einer guten boxerischen Qualität wie Benny. Oder hast halt Arthur Abraham. Super Deckung, gute Schlagkraft. Der Rest halt überschaubar. Aber irgendwie waren da Dinger bei, die ja irgendwie herausstechend waren.
Stimmt, die zumindest
Und das
irgendeine
hast du
spezielle
bei, und das
Fähigkeit hatten, ne?
irgendeinem Skill musstest du sportlich aufwarten und natürlich halt mit Geld. So, bei Feigenbutz ist beides nicht da. So, die Schlagkraft, die ist nur da, wenn der Taxifahrer verprügelt.
Er hat nur Wille, ne? Wille hat er, so das
Wille
muss ihm
hatte,
das.
ja.
Aber
Und
das, ja.
Schlagkraft um jeden Taxifahrer. So, der hat, ich sag mal so, ist ja eigentlich streng genommen für einen Supermittelgewichtler mit 1,79 halb, nicht der Größte, aber er hat ja eine relativ große Reichweite.
Ja,
Aber
das stimmt.
er hat halt keine Defensive.
Nee, richtig. Überhaupt keine. Nee.
Verdammt, jetzt reden wir schon wieder zu lang über den.
Eigentlich schon, ja.
Komm, schließen wir das ab.
Genau.
Newstechnisch hat das neue Jahr auch noch nicht so viel hergegeben. Eine der größten News der letzten 2 Wochen, an die ich mich jetzt so erinnere, war, dass Michael Walisch in seinem letzten Kampf, den er ja verloren hat gegen Hammer, auch noch zusätzlich gedopt war. Was sagst du denn dazu? Wundert's dich?
Ja, nach der Vorstellung hat er wahrscheinlich schlechte Dopingarbeit geleistet. Ne? Die Ärzte hat er wahrscheinlich den falschen Dopingarzt gehabt. Also, was wäre denn passiert,
Errol
wenn er nicht
Shaler war
gedopt
auch
gewesen
wohl, wie ich
wäre?
das jetzt so mitbekomme, aber auch nicht gerade erfreut über die ganze Nummer. Ich meine, jetzt wollten sie, wie er in einem Interview gesagt hat, wollte er irgendwie der Veranstalter irgendwie erzwingen, dass das quasi das nochmal zu einem Rematch kommt, weil, sagen wir mal so, die Nummer mit dem Abbruch und dann wieder ansetzen und dann K.O. war schon ein bisschen konfus, muss man zugeben.
Hätte
Aber
man.
ich sag mal, jetzt natürlich, dann sagt er dann natürlich dann auch, aber ihr dopt. Also was habt, also das sind jetzt meine Worte, die, wie ich sie deute. Was stellt ihr hier also jetzt irgendwelche Anforderungen?
Ne. Ja, ist
Ich finde
schwierig.
überhaupt schon die Nummer interessant, weil eigentlich, also aus meiner Sicht, müsste Jaylan ja sowieso auf Walisch ziemlich schlecht zu sprechen sein, weil Walisch hat ja bei ihm angefangen und hat ja damals auch in irgendeinem Interview, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wo das war, auch mal in irgendeinem Interview gesagt, das ist das Problem halt von so kleinen Promotern wie uns. Da hast du jemanden, du baust ihn auf und dann wechseln sie zu den größeren Namen. Danach ist ja Walsch, nach Ceylan ist er ja, glaube ich, zu SES gegangen und hat dann unter
Richtig.
Dirk Jemski geboxt. Dann ist er zu Sauerland gegangen und dann ist er nochmal zu jemand anderem. Also der ist ja auch andauernd bei immer irgendwie im Neuen unter Vertrag gewesen in den letzten Jahren. Naja, und jetzt dann die Nummer dann mit dem Trainingscamp in den USA bei Diaz und Noel Gewor und jetzt dann in den Kampf dann gedopt reingehen und dann auch noch verlieren. Ja, nicht so gut, ne?
Ja, so sehe ich das auch.
Ja, ich gebe zu, ein bisschen schadenfroh bin ich ja auch schon, weil, sag mal, immer, wie groß der immer gehandelt worden ist und wie immer schon all die Jahre, das wird nichts, ja. Und dann kommt Christian Hammer, der ein Stinker nun mal ist, der für niemanden leicht ist. Und haut den K.O.
Ja, wie gesagt, ich. Also, sind für mich beides so Gestalten, die ich jetzt nicht unbedingt im Ring sehen muss, aber bei Walisch ist es halt ganz, ganz schrecklich, weil wenn du halt dopst und bietest dann so eine Performance dann noch dazu, dann. Ja, muss man sich halt schon überlegen.
Gut, man darf jetzt nicht, nur weil man dopt, ist es ja jetzt nicht so, man spritzt sich dann irgendwas und ist dann auf einmal Superman.
Ja, nee, das
jetzt nicht, aber da hast du halt schon gesehen, dass die boxerische Klasse da halt auch an nicht ranreicht, um einen wie Hammer, der, ich sag mal so, Hammer hat einen grauenhaften Stil. Aber er ist nicht schlecht.
Nein, schlecht nicht, ist halt, ja.
Ich guck den nicht gerne, aber der, beziehungsweise irgendwo gucke ich ihn ja schon gerne, weil ich immer da denke, na, komm, was macht der? Wird der heute wieder unangenehm sein?
er hat ja eigentlich nichts. Ne? Er hat keine Schlagkraft, er ist klein, er hat keine Reichweite.
Ach, so klein ist er ja jetzt auch nicht mit 1,88. Ja, also es geht. Ein Chisora ist auch nicht größer.
Nee, das nicht. Aber so diese Plattfüßigkeit dann dazu halt so. Und er ist ja total plattfüßig. Also ich habe selten einen Boxer gesehen, so der unter 1,90 im Schwergewicht ist, der so plattfüßig ist. Also da ist ja noch ein Chisora, ist ja noch ein Bewegungstalent dagegen. So.
Eine Gazelle.
Da ist man, ja zumindest, ja, da hat man den Eindruck, ja, der kann sich ja zumindest irgendwie so ein bisschen, aber der ist ja so, so langsam. Ich weiß nicht, also das gefällt mir überhaupt nicht. Also wundert dich überhaupt, dass er teilweise irgendwie seine Kämpfe manchmal eng hält oder teilweise auch gewinnen kann.
Ja, eng hält, aber das ist halt irgendwie dem sein Stil. Er verträgt ja auch ein bisschen was.
Ja, doch.
Ich meine, hast du mal damals den Kampf gegen Wach gesehen?
Boah. Ja, der Povetkin hat auch einiges geschluckt, so, ja.
Aber Stengli, das Ding gegen Wach, das war brutal. Da hat der Wach den aber auch wirklich unheimlich gut erwischt, muss man so sagen.
Ja, das stimmt, ja.
Mit diesem Haken, wie der dann da geplättet worden ist. Das war ja noch eine ZDF-Veranstaltung, wo er bei Universum unter Vertrag war. Das ist auch das erste Mal damals, wo ich auf Wach aufmerksam geworden bin. Aber Hammer, muss ich sagen, irgendwie mag ich ihn ja in der Form, weil ich ihn nicht gerne sehe. Ja, so kann man es umschreiben.
So. Ja gut, er hat seine Daseinsberechtigung auf jeden Fall, er hat in der Vergangenheit auch bewiesen, dass er durchaus zumindest Leute besiegen kann, die etwas überdurchschnittliches Format haben und deswegen hat er seine Berechtigung auch da in den Top 20 im Schwergewicht zu stehen, das ist vollkommen okay. Ja, aber keine Ahnung, es ist jemand, den man halt, sag ich mal, auf dem Weg nach oben besiegen muss, ne? So einer ist das ungefähr, kann man sagen. Er ist halt zu gut, um schlecht zu sein, aber auch zu schlecht, um gut zu sein. So, das denke ich.
Ja.
Er ist ein solider Mann und ist halt ein Prüfstein für Leute, die auf dem Weg nach oben sind. Ich denke, das bekommt man das umschreiben. Ja. Und ob es ein Rematch da geben sollte zwischen Walisch und Hammer. Ich meine, natürlich, man kann das machen, aber wie gesagt, jemand, der dopt und ich weiß nicht, der dann auch noch irgendwie, ja, nicht, natürlich war es ein halber Kopfstoß und sowas, aber trotzdem, es ist halt alles so, weiß ich nicht. Auch die ersten,
ja, das war ein kleiner Runden. Kopfstoß, aber die restlichen Runden, die sahen ohne Kopfstoß auch scheiße aus.
Wollte ich gerade sagen, auch die ersten, genau, das war halt so. Auch immer diese Inaktivität und dann Gefängnis noch und nie gute Gegner geboxt und ich weiß nicht, das ist er ist einfach lost, ne? Er ist lost, der Walisch. Man kann das natürlich machen, weil es ein bisschen komisch alles war und so ein Rematch, aber.
Ja, sag mal, also ich glaube, der sollte, wenn das nur so nebenbei betreiben und wenn.
Ja.
Dass ich lieber einen anderen Job suche. Soweit ich das ja mitbekommen habe, ist das ja wohl auch ein schlaues Köpfchen. Ich glaube, der ist ja Fremdsprachenkorrespondent. Der spricht ja, glaube ich, ja. Ich glaube, der spricht ja mehrere Sprachen. Ich glaube, das sollte er lieber machen.
Weil, wie gesagt, man kann es natürlich nochmal ansetzen. Da wird wahrscheinlich, würden beide mit froh sein, weil der Hammer wahrscheinlich davon ausgeht, dass er nochmal einen leichten Sieg hat und der Walisch wäre vielleicht froh, wenn er nochmal eine Börse mitnimmt. Und dann sind vielleicht beide glücklich. Ich meine, schaden würde das jetzt niemandem. Das ist ja grundsätzlich in Anführungszeichen eine deutsche Ansetzung, wobei der Hammer ja eigentlich ein Rumäne ist, glaube ich, ne? Ist ja auch mit
Gebürtiger
rumänischem,
Rumäne und hier und
ja.
da, je nachdem wechselt das immer, je
Der
nach,
stand auch mal, genau, als
als
Deutscher
Rumäne in
drin.
Bosnien ist er wieder Deutscher,
Wenn
wie es
er hier in
gerade passt.
Deutschland boxt, ist er wieder Deutscher, wird es besser vom Marktpreis. Ja, also schwierig. Aber es ist, man kann das machen, wie jetzt auch in Deutschland, öfter mal auf so kleineren Veranstaltungen dann ein paar Deutsche gegeneinander boxen, in Anführungszeichen Deutsche. Ist ganz lustig. Ne? So, das ist vielleicht manchmal auch interessanter als irgendwelche Titelkämpfe, wie zum Beispiel wenn jetzt Shannon Briggs gegen, wie heißt denn der eine noch, der 47-Jährige, der jetzt seit 6 Jahren auf den Kampf wartet und der Kampf wird immer abgesagt, weil der Gegner gedopt ist. Wie heißt der gleich noch jetzt?
Ach
Für
so.
Schwergewichte, weißt du, wen ich meine?
Ja,
Aber die
ich.
Zuschauer wissen nicht, wen ich meine.
Doch, dass auch die wissen das. Aber die denken sich, warum weiß der Otto das nicht, wie der heißt?
Genau, mein Namensgedächtnis ist halt für den Arsch, Jungs. Tut mir auch leid. Es tut mir leid.
Press Oquendo.
Ja, Fresso Quindo, genau. Ja, der Junge
Da
tut
muss
mir
ich jetzt auch
wirklich
mal auch zu
leid.
sagen, das weiß ich jetzt auch nur, weil der Eugen.
Aufmerksam war, ja.
Genau, der Eugen, der kann nämlich heute leider nicht dabei sein wegen technischen Problemen, aber der ist quasi als stille Eminenz im Hintergrund und zeichnet unseren Podcast auf und schleust uns immer mal schnell über so ein Chatpad dann immer mal schnell ein paar Antworten rein, wenn wir wieder anfangen zu stottern. Von daher vielen Dank.
Richtig, ja, das ist halt wirklich, also das ist eine Geschichte, die werde ich wahrscheinlich
Man kann
nie.
sagen, der Eugen ist heute unser Redakteur.
Das könnte man sagen, macht er auch gut, ne? Er ist auf jeden Fall da und er ist aufmerksam. ja, das ist manchmal ist es interessanter, wie gesagt, solche Kämpfe zu sehen, aber wahrlich. Hat mich auch nie begeistert in meinem Leben. So, wie gesagt, habe damals gedacht, er könnte einen Hammer schlagen, habe ich auch im Podcast gesagt, weil ich mir dachte, so, okay, natürlich hat er nie getestet worden und so, aber die Voraussetzung hat er halt. Er ist halt groß, hat einen Jab und keine Ahnung, das muss normal reichen gegen einen Hammer, weil es auch nicht wirklich gut ist, aber ja, es hatte eben nicht gereicht. Von daher gedopt auch noch, schlimm genug. Ja, er sollte was anderes machen, denke ich auch. Aber wenn es nochmal zu dem Kampf kommen sollte, gut. Kann man machen, dann hat man danach halt wirklich Klarheit, ne, ob es dann nun wirklich dann, wenn es mal über 10 Runden geht, dann auch die Tendenz so sich weiter abgezeichnet hat. Das weiß man natürlich nie in einem Kampf, wie sich der dann wieder weiter verlaufen wäre, kann man natürlich nie sagen. Aber ob es das man nun wirklich braucht, weiß ich nicht. Hammer sollte eigentlich jetzt froh sein, das Ding jetzt gewonnen zu haben. Vorzeitig auch noch, steht schön im Rekord drin. Alles gut, kann er sich doch damit jetzt lieber noch vielleicht einen Ausscheidungskampf irgendwie sichern gegen den vielleicht machbaren Gegner, dass er vielleicht doch nochmal einen Shot kommt und ein bisschen Geld verdienen kann. Aber jetzt nochmal die Zeit mit Walisch sich vertreiben will, ja, gut. Das bringt ihn in den Ranglisten aber auch nicht höher, denke ich, ein Rematch. Also. Aber gut, es sind natürlich auch wieder ein paar Euros, die du mitnimmst, ne? Von daher, ja, müssen die beiden selbst entscheiden, wenn es dazu kommt. Okay, wenn es nicht dazu kommt, dann ist es auch nicht schlimm, dann werden wir nichts vermissen.
Gut, was gibt es sonst noch an News? Eigentlich nicht wirklich viel. Es gibt eigentlich immer nur sehr viel Gerüchte und nichts wirklich Konkretes. Irgendwie Felix Sturm soll angeblich vor einem Rematch stehen gegen Arthur Abraham, aber das ist auch nur aus einer bosnischen Zeitung hervorgegangen, woher da die Quelle kommt. Oder die das haben, keine Ahnung. Oder es wird auch davon gehandelt, dass Wladimir Klitschko im April im Wembley-Stadion dann boxen soll, weil Joshua in den USA boxt. Oder Markus Maidana soll vor einem Comeback stehen. Also da steht immer nur sehr viel könnte, würde, eventuell.
Ja, Maidana ist wohl ziemlich safe, weil da habe ich auf Instagram auf
Nee,
jeden
nee.
Fall
Ich habe nur
einige.
gelesen, dass er schon selber gesagt hat, nein, ich mache das nicht. Also
Oh, das.
er hat das schon dementiert.
Bei Instagram ganz anders. Also, war im Gym und hat einen Trainer
Ja,
gehabt.
genau, darauf basierte ja diese Aussage. Aber er hat dann später eine Aussage gesagt, nein, nein, er ist zurückgetreten, er arbeitet als Promoter und sein Bruder kämpft demnächst.
Okay, weil da war ein Video, da hat er irgendwas erzählt auch nach dem
Ja.
Sparring so und da war eine Übersetzung in Englisch und da hat er wohl gesagt, er hat den Mayweather dann auch beleidigt in dem Video, hat man auch gehört, er hat irgendwas mit Floyd erzählt. Gut, das war halt das Mexikanische, was er da geredet hat oder was für eine Sprache auch immer. Ich
Mexikanisch.
konnte kein Wort verstehen auf jeden Fall, aber ja gut,
Ay,
es war eine.
Dios míos.
war
Lo
halt eine.
siento, soy no hablo español.
Irgendwie sowas, genau. Ja, war eine englische Übersetzung drunter, so und da stand halt, dass er. Jetzt wieder trainieren würde und schaut, was geht, ein bisschen Gewicht abnimmt und dann zurückkommen möchte und dann nochmal gegen Mayweather kämpfen wollen würde, weil die ersten Kämpfe waren ja knapp oder wenn es dann nicht dann echt zu kommen sollte, weil Maven so eine Pussy ist und nicht mehr zurückkommt, dann halt gegen Pac-Man oder gegen Alvarez, da hat er so
Ah, ja,
Kampf.
bla 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 bla.
Bla bla, ja, man weiß es nicht. Wir werden es sehen, wenn es so kommt, kommt es. Wenn nicht, dann ist es halt nicht so, ne?
Oder was
Wir
auch
werden
viel ist,
sehen.
jetzt, was in letzter Zeit kommt, soll nochmal ein Kampf gegen Floyd Mayweather gegen Manny Pacquiao kommen, was
Ja,
soll's?
hat man ja auch oft
Also
gesehen,
ganz ehrlich,
ne?
da will ich gar nicht drüber reden oder hier Golovkin gegen Alvarez. Da rede ich erst drüber, wenn es soweit ist.
Richtig, alles andere ist Mystik. Von daher, Gerüchte muss man auch
Hätte,
nicht immer
könnte, würde.
besprechen. So ist es, bringt ja nichts, ne? Wenn das irgendwann bei Boxrec eingetragen ist, dann werden wir das besprechen.
Genau. Und in diesem Sinne beenden wir heute die Aufnahme. Vielen Dank nochmal an den Eugen als stille Eminenz im Hintergrund.
Ja, wir müssen noch eine Sache ansprechen, die haben wir, glaube ich, vergessen,
Die
so
da
wie ich das hier
wäre.
sehe. Wir haben einen Kampf vergessen, und zwar Adam Kovnacki gegen Jared Washington. Den müssen wir, glaube ich, noch ansprechen, weil der findet am 27. Januar statt
Dann habe ich den
und
übersehen.
der ist, ja, der ist auch irgendwie unterm Radar geblieben. Ich habe das auch gerade nur aus Zufall mehr oder weniger noch gesehen. Wir haben es ja gar nicht hier eingetragen, weil
Wann
wir machen uns ja
ist der? Am
am
27.
27. genau.
Dann habe ich den in meiner
Der fällt ja
Recherche bei
noch.
Boxrec nicht gesehen.
Der fällt noch in den Radius dann rein für den Podcast, ne? Weil wir machen den nächsten ja wahrscheinlich dann am 28. Und da könnte man den ja noch
Ja,
kurz
genau,
mit einnehmen.
da hast du nicht ganz Unrecht.
Ist interessant, finde ich, die Ansetzung. Kann ich ja mal kurz drauf eingehen. Ich frage dich dann auch mal gleich dazu. Flunky halt.
Kovnacki, ja, ist jemand, der sich mittlerweile nah macht, das stimmt.
Der ein bisschen übergewichtig wirkt oder auch ist.
Ja, wer ist das nicht?
ja, eben. Und hat dann auch schon den einen oder anderen soliden Mann geschlagen, Charles Martin, Ex-Weltmeister. Ja, wahrscheinlich der bekannteste Speaker, natürlich auch bekannt, aber jetzt nicht mehr so im Saft. Ja, also mit Washington hat er einen unbequemen Gegner, würde ich sagen. Washington halt ein sehr großer Mann mit guter Reichweite, mit relativ gutem Jab, der auch schon gegen Wilder gekämpft hat, dem da auch in den ersten 4 Runden eigentlich jede Runde abnehmen konnte. Das war schon gut. Der aber gegen Miller dann ganz, ganz schlecht aussah. Er wurde überrannt, der Washington, hatte gar keine Chance. Kam dann gegen No Fire zurück. No Fire heißt er, der gute John Wesley No Fire, also kein Feuer. Den konnte er schlagen in dem 10. Runde, klar nach Punkte. Ja, und jetzt wieder gegen Kovnacki. Schwierig. 1 zu 6 Außenseiter bei den Buchmachern. In dem Fall der Washington sehe ich etwas enger. Vielleicht 3, 1 zu 3 oder so, aber interessantes
Interessant
Duell,
ist ja
ne?
auch noch auf der Kampf, wie ich gerade noch sehe, Keith Thurman boxt da ja auch gegen
Exakt.
Josecito Lopez.
Yep. Und
Ja.
ich frage mich, wie der Lopez immer an solche Kämpfe kommt noch, weil das ist ja ein Rätsel. Also,
Das alte Schlachtross.
ja, es ist schon berauschend, ne? Dass der immer wieder irgendwelche Big Fights kriegt, obwohl er irgendwie nie Leute besiegt, die in den Top 10 stehen. Aber irgendwie kommt er immer kann er gegen Alvarez, Maidanas und Jesse Vargas und André Bertos und sowas und jetzt gegen Thurmans kämpfen. Wundert mich, wie das funktioniert. Aber ja. Den Kampf kriegt er und für
Wahrscheinlich
Thurman
Geld.
irgendwas, ja, muss da sein. Ne? Und für Thurman muss ich ganz ehrlich sagen, langsam bin ich der Meinung, dass der mal auf die Klappe verdient,
Er muss sich beweisen.
weil er einfach, ja, die Gegnerschaft ist einfach. Also natürlich Danny Garcia hat er dann geboxt, das war auch okay als Gegner so. Aber es war auch der Einzige, der okay war, mehr oder weniger. Ne? Porter hat sich auch abgequält und hat das gewonnen, Fragezeichen, wenn dann ganz eng und gegen Garcia, Split Decision und gequält. Und danach viel geredet, nichts passiert, fast 2 Jahre jetzt nicht im Ring gewesen. Und ja, jetzt steigt er wieder ein. Natürlich, gut kann man sagen, okay, war knapp 2 Jahre nicht im Ring, brauchen wir vielleicht erstmal einen Einstiegsgegner und so. Man kann das schönreden. Aber ich finde, für Thurman ist es langsam wirklich mal an der Zeit, da auch mal jetzt Leute zu boxen. War regelmäßig, die sehr gut sind. Finde ich halt schade, dass man da jetzt wieder einen Lopez auskramt, der, ah jo, auch mehr oder weniger fast Gatekeeper-Niveau noch vielleicht hat. Ich weiß nicht, ist natürlich, nein, Gatekeeper ist ja auch zu hart, er ist schon nicht schlecht, aber er hat in dem Kampf halt gegen Thurman nichts verloren, ne? So muss man es halt sehen. Ja, gut, ist ein Comeback-Fight vielleicht, sagen wir mal, für Thurman. Lassen wir es mal so stehen, sehen wir es nicht ganz so kritisch. Aber ja, wird der Thurman natürlich gewinnen. Frage ist halt, wie, ob vorzeitig oder noch Punkte werden wir sehen. Mal schauen. Aber große Aufmerksamkeit sollte man dem Kampf jetzt nicht wirklich widmen. Schauen wir mal. Ich sag Thurman vorzeitig irgendwann ab Runde 6, 7 so. Gucken wir mal.
Genau. Gut, dann jetzt aber werden
Finish.
wir das dann doch beenden. Vielen Dank nochmal an den Eugen, wie gesagt, als stille Eminenz im Hintergrund. Wir hören uns dann in 2 Wochen wieder. Ich denke mal, am 28. wird dann der nächste Podcast aufgezeichnet. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Anmerkungen, Verbesserungen, falls wir heute irgendeinen Stuss erzählt haben, immer gerne her damit. Ansonsten macht's gut, haut rein, bis zum nächsten Mal.
Servus.